Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Otbert 13c und Odelsat 3b unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 9. Mai 2022, gleich dem 19. Urdibehesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Spiel mit dem Feuer. Warum Siedler Palästinenser stets provozieren. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt, Arbeiter an vorderster Front im Kampf gegen Anti-Iran-Verschwörungen. Teheran, Wiener Gespräche können erfolgreich abgeschlossen werden, wenn die USA Rechte der Iraner respektieren. Palästinensischer Premierminister fordert dringend internationales Eingreifen, nachdem israelische Soldaten 3 Palästinenser getötet haben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt. Arbeiter an vorderster Front im Kampf gegen Anti-Iran-Verschwörungen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, hat die iranischen Arbeiter für ihre Opfergabe im Kampf des Landes gegen Verschwörungen gelobt, die darauf abzielen, die Produktionskapazitäten und das Wirtschaftswachstum der Islamischen Republik zu stören. Das Revolutionsoberhaupt äußerte sich am Montag bei einem Treffen mit einer Gruppe von Arbeitern aus dem ganzen Land in Teheran. Die Arbeiter standen an vorderster Front im Kampf gegen die Pläne der Feinde, die Produktion des Landes zu stören, und vereitelten die Verschwörungen. Die Arbeiter spielten in dieser Hinsicht die entscheidende Rolle, sagte Ayatollah Khamenei. Er unterstrich, dass die iranischen Arbeiter beeindruckende Leistungen in militärischen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen erbracht haben und dass mindestens 14.000 Arbeiter während des irakischen Krieges gegen Iran in den 1980er Jahren ihr Leben geopfert haben. Eine der Hauptpolitiken arroganter Mächte seit dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 war es, die Produktion des Landes zum Erliegen zu bringen. So Ayatollah Khamenei weiter. Anfang dieses Jahres erklärte Ayatollah Khamenei, dass die Feinde einen Krieg gegen die iranische Wirtschaft führen, um sie zum Sturz zu bringen und das Volk gegen den Staat auszuspielen. Das Ziel der Feinde in diesem Krieg war der Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft. Das war ihre Absicht. Natürlich war der Zusammenbruch der Wirtschaft nur ein Vorspiel, um das Volk durch die Zerstörung der iranischen Wirtschaft gegen die Islamische Republik aufzuhetzen und auf diese Weise ihre böswilligen politischen Absichten zu verwirklichen, sagte das Oberhaupt am 30. Januar in einer Ansprache an eine Gruppe iranischer Produzenten und Unternehmer in Teheran. Ayatollah Khamenei bejubelte iranische Produzenten, Unternehmer und Arbeiter als Offiziere im Kampf gegen den Wirtschaftskrieg der Feinde. Teheran. Wiener Gespräche können erfolgreich abgeschlossen werden, wenn die USA Rechte der Iraner respektieren. Die langwierigen Gespräche in Wien über die Wiederbelebung des Iran-Deals von 2015 können laut Teheran erfolgreich abgeschlossen werden, wenn die USA die Rechte der iranischen Nation respektieren. Bei einer wöchentlichen Pressekonferenz am Montag in Teheran sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, die iranische Delegation werde in die österreichische Hauptstadt zurückkehren, sobald die USA eine politische Entscheidung darüber treffen, ob sie bereit sind, das Abkommen einzuhalten. Wenn die USA heute ihre Entscheidung treffen und zurückgeben, was sie aus den Rechten der iranischen Nation genommen und aus ihren Taschen gestohlen haben, und die Tatsache anerkennen und respektieren, dass die Rechte der iranischen Nation verweigert wurden, können wir am Tag danach nach Wien zurückkehren, Enrique Mora besuchen und die Vereinbarung unterzeichnen, sagte Khatibzadeh. Er verwies auf eine bevorstehende Reise des stellvertretenden Außenpolitikchefs der Europäischen Union nach Teheran für weitere Konsultationen mit hochrangigen iranischen Amtsträgern über das Schicksal des Atomabkommens. Von den USA, fuhr er fort, wird nicht erwartet, dass sie Iran ein Geschenk machen oder etwas über ihre Verpflichtungen hinaus tun. Aber sie müssen die Rechte des iranischen Volkes wiederherstellen. Palästinensischer Premierminister fordert dringend internationales Eingreifen, nachdem israelische Soldaten 3 Palästinenser getötet haben. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shatayyah hat das sofortige Eingreifen der internationalen Gemeinschaft gefordert, nachdem israelische Soldaten bei verschiedenen Vorfällen im Westjordanland 3 junge Palästinenser tödlich erschossen hatten, was die Spannungen in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten weiter angespannt hat. Die schrecklichen Verbrechen, die Soldaten des israelischen Besatzungsregimes an unserem Volk begangen haben, erfordern ein dringendes Eingreifen der internationalen Gemeinschaft, damit der organisierte Terrorismus aufhört und internationaler Schutz für unser Volk gewährt wird, sagte Shatayyah am Sonntagabend. Er betonte, dass die Tyrannei der israelischen Amtsträger die Entschlossenheit des palästinensischen Volkes in keiner Weise beeinträchtigen werde. Shatayyah erklärte weiter, dass die israelischen Streitkräfte die Politik der vorsätzlichen und willkürlichen Tötung junger Palästinenser praktizieren. Er machte die Verantwortlichen des Regimes voll verantwortlich für ihre andauernden Verbrechen, von denen das letzte die tödliche Erschießung des 27-jährigen Mahmoud Sami Khalil Aram in der Nähe des Militärkontrollpunkts Jebara südlich von Tulkam war. Israelische Medien behaupteten zuvor, dass Aram, der aus dem blockierten Gazastreifen stammte, versuchte, die Trennmauer in Tulkam zu überqueren, als er getötet wurde. Unabhängig davon wurde am Sonntag ein weiterer junger Palästinenser von israelischen Soldaten am Bab al-Amud, auch bekannt als Damaskustor, einem der Haupttore der besetzten Altstadt von Al-Quds, wegen eines mutmaßlichen Messerangriffs erschossen. Bei der dritten Schießerei wurde ein junger Palästinenser, der versuchte, das Tor der Turu-Siedlung im Osten von Bethlehem zu öffnen, indem er auf das Schloss schoss, von der Wache der Siedlung erschossen. Commerzbank warnt vor negativen Folgen der Sanktionen gegen Russland. Der Vorsitzende des Vorstands der Commerzbank, Manfred Knopf, fürchtet wegen der Folgen des Ukraine-Krieges und der westlichen Sanktionen gegen Russland mehr Insolvenzen und weitere Belastungen. Die Energieversorgung in Deutschland ist gefährdet. Lieferketten reißen ab. Wir haben eine hohe Inflation, erklärte Knopf in seiner vorab veröffentlichten Rede zur virtuellen Hauptversammlung der Commerzbank am 11. Mai. Darauf müsse sich die Commerzbank, die rund ein Drittel des deutschen Außenhandels abwickle, einstellen. Als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben die USA und andere westliche Staaten weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Die Europäische Union hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine bereits mehrere Sanktionspakete gegen Russland beschlossen. Die EU-Staaten arbeiten sogar an einem Energieembargo gegen Russland, das aufgrund der bestehenden Meinungsverschiedenheiten noch nicht beschlossen ist. Der Westen fürchtet, dass eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland in den wirtschaftlichen Bereichen, insbesondere im Energiesektor, die wirtschaftliche Situation in Europa und auf den globalen Energiemärkten weiter destabilisieren wird. Russland. Brüsseler Konferenz zielt darauf ab, Syrien zu destabilisieren. Die von der Europäischen Union für den 9. und 10. Mai geplante 6. Brüsseler Konferenz mit dem Titel »Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region« wird nach Ansicht Moskaus vielmehr dazu führen, Syrien und die Region zu destabilisieren. Die Einberufung der Brüsseler Konferenz ohne Beteiligung von Vertretern der syrischen Regierung und Russlands hat keinen Mehrwert, besonders da sie nicht mehr unter UNO-Aufsicht abgehalten wird. Sie dient lediglich zur Zusammenkunft der westlichen Staaten. zitierte der syrische TV-Sender Al-Ikhbariya eine Erklärung des russischen Außenministeriums. In der Erklärung heißt es weiter, auf den Brüsseler Konferenzen gibt es keine wirklichen Bemühungen, die schwerwiegenden humanitären Probleme in Syrien fern von jeglichen politischen Motiven und Zwecken und nur im Rahmen international anerkannter Prinzipien für humanitäre Hilfe zu lösen. Die westlichen Organisatoren dieser Konferenzen versuchen vielmehr, die humanitären Fragen zu politisieren. Sie haben eigentlich alles daran gesetzt, die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat zu verhindern. Das russische Außenministerium kritisierte ferner, dass Washington und Brüssel die Syrer mit illegalen und einseitigen Sanktionen in Bedrängnis gebracht hätten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 18 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit dem Beschluss des Deutschen Bundestags, mehr Waffen an die Ukraine zu schicken, hat sich Deutschland ganz eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt. Wie wird diese Haltung in Russland wahrgenommen und wie wird Russland darauf reagieren? Das ist das Thema unseres Interviews mit Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Jo, danke schön, Herr Dr. Özoguz. Heute vor etwa 70 Tagen hat die sogenannte militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine begonnen. Aus diesem Anlass möchte ich Sie darum bitten, uns zunächst einmal einen kurzen Einblick in die aktuelle Lage in der Ukraine zu geben.
Nun, ich bin natürlich bei der Einschätzung der aktuellen Lage genauso wie Sie abhängig von dem, was man uns berichtet. Und das, was man uns berichtet, unterscheidet sich ganz sicherlich von dem, was dort real stattfindet. Viel spannender finde ich die Betrachtungen der einzelnen Seiten zu dieser Situation. Und ich kann Ihnen zunächst die deutsche Seite beschreiben. Die deutsche Seite sagt klipp und klar und unverblümt, und wir haben jetzt in einer guten Stunde, auch eine ungewöhnliche Ansprache des Bundeskanzlers an die deutsche Bevölkerung anlässlich dieses Krieges. Und die deutsche Haltung ist sehr eindeutig und klar. Die deutsche Haltung sagt, Russland muss besiegt werden, was immer das heißt, und die Ukraine muss verteidigt werden. Und Deutschland tut mehr oder weniger alles, damit das erfüllt wird. Deutschland erfüllt alle Wünsche der USA. Deutschland liefert Waffen, inzwischen auch schwere Waffen. Wir haben eine Regierung, die zum Schaden der eigenen Bevölkerung all diese Dinge bereit ist zu tun. Und es sieht im Augenblick aus deutscher Sicht nicht gut aus, denn Schlepptau der Amerikaner all diese Dinge zu tun, ist wirklich zum Schaden Deutschlands. Wir sehen es an dem Lebensmittelknappheit, die wir haben. Wir haben jetzt erstmalig in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg in bestimmten Bereichen Lebensmittelknappheit. Dort, wo es nicht knapp ist, Da sind die Preise unglaublich gestiegen. Wir haben in Deutschland inzwischen auf die 10% zugehend Inflationsrate. Das ist für Deutschland so ein Wert, wie wenn sie im Iran so über 100% haben. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen, was hier im Augenblick alles erfolgt. Die deutsche Sicht ist eine sehr, sehr einseitige. Und diese einseitige Sicht ist so extrem, ja, so extremistisch, muss man sagen, dass jegliche andere Sicht nicht zugelassen wird. Zum Beispiel sind in Deutschland die Nachrichten aus Russland absolut verboten. Die Internetseiten sind gesperrt und auf normalen Wege kommen sie da nicht mehr so ohne weiteres ran. Auch das ist ein Zustand, den wir in Deutschland nicht kennen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung fühlte sich immer überlegen, dass sie alle Nachrichten, alle Ansichten zulassen konnte, weil sie ihre eigene Ansicht für überlegen hielt. Das ist nicht mehr der Fall. Inzwischen würden alle gegnerischen Meinungen verboten, noch extremer als schon zur Corona-Zeit. Und so kommen wir nur schwer an die Nachrichten aus Russland heran. Ich habe mir dennoch die Mühe gemacht, ein bisschen zu recherchieren. Und ich bin vor wenigen Tagen, das war letzten Freitag, also vor zwei Tagen, auf einen Text von Alexander Dugin gestoßen. Alexander Dugin, muss man wissen, ist so eine Art geistiger Vater, eine Art höchster intellektueller Gelehrter Russlands. Er gilt als geistiger Vater von Putin. Und in der westlichen Welt gilt er als Neofaschist, im Russland gilt er als Vordenker Eurasiens. Das heißt, er möchte eine Europa und Asien vereinigen als ein Gegenpol zu den amerikanischen Imperialismus. Und man muss dazu wissen, Alexander Dugin ist jemand, der auch schon den weltgrößten Friedensmarsch von Najaf nach Karbala mitgelaufen ist und ist also wirklich eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit in Russland, dessen Meinung in Deutschland total totgeschwiegen wird. Und der hat am Freitag einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel »Wir befinden uns in einem Krieg mit der Zivilisation des Antichristen«, also des Dajjal sozusagen, desjenigen, der von dem Erlöser dann besiegt wird. Und ich möchte Ihnen nur eine ganz kurze Passage daraus vorlesen, damit Sie einmal sehen, wie die Denkweise in Russland ist. Dort heißt es, Zitat, heute sind wir kein zaristisches, sowjetisches oder gar kein liberaldemokratisches Russland. Wir sind der letzte Verteidiger, der Katechon, das ist einer, der den Antichristen aufhält, der Katechon. Wir allein stellen uns dem globalen Bösen entgegen. Nun muss diese edle Idee entwickelt, diese Mission offen und ohne Scham erzählt werden. Dann wird sich alles fügen. Zitat Ende. Und an einer anderen Stelle sagt er, Zitat, die Welt, Entschuldigung, ich korrigiere, Zitat nochmal, wir ändern die Regeln des globalen Spiels und die Grundlage dafür ist der Glaube an unsere historische Mission, die Welt nicht vor der Ukraine zu retten, sondern vor dem globalistischen Westen, vor dieser giftigen, verrotteten Zivilisation, die bereit ist, die Menschheit mit einer perversen Kultur zu zerstören, seine ungezügelte Technologie, seine unersättlichen wahnsinnige Elite, seine großen überladenen Projekte und seine globale Kontrolle über das Bewusstsein der Menschen im Namen der Weltregierung. Zitat Ende. Sie sehen also, die Betrachtung dieses Einsatzes in der Ukraine wird in Russland in einer ganz, ganz anderen Dimension gesehen, als das hier der deutschen Bevölkerung ja, vorgegaukelt, muss man schon sagen, wird. Dort hat es durchaus schon die Dimension eines Weltkrieges und in diese Richtung laufen letztendlich alle Eskalationen, die vom Westen ausgehen. Im Westen wird nur eskaliert und es wird gar nichts anderes übrig bleiben, als dass das immer schlimmer wird. Mir fallen dazu die Worte Imam Khameneis, Gott schütze ihn, ein, der gesagt, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann entsprechend einigen Versen aus dem Heiligen Koran kommt eine Hilfe von einer Seite, die man sich bisher nie vorstellen konnte. Und ich möchte daran erinnern, als Iran dem Ölboykott unterlegen war, den schwersten Sanktionen und auch aus dem SWIFT-Vertrag rausgeschmissen worden ist, da wussten die iranischen Ökonomen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, weil das war erstmalig und weil sie wussten auch nicht, wie man denen entgegnen kann. Aufbauend auf dieser Erfahrung haben die Ökonomen in Russland das ganz anders gehandhabt. Und siehe da, der russische Rubel ist im Augenblick aktuell die stärkste Regierung, die stärkste Währung der Welt und russisches Öl wird weiterhin verkauft und auch wenn die auch vom SWIFT-Abkommen abgekoppelt sind, was machen sie? Sie bauen ein alternatives System auf mit China, mit Iran und anderen und das könnte eine wirklich spannende Entwicklung werden. Aber aus deutscher Sicht muss ich sagen, leider, leider, leider sind wir auch im Dritten Weltkrieg einmal mehr völlig auf der falschen Seite und ich befürchte, dass das Ende Deutschlands ein sehr, sehr trauriges Ende sein wird.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Den heutigen Teil unserer Reihe In Richtung Licht beginnen wir mit den Versen 31 bis 36 der Sure 55, Ar-Rahman. Sie lauten:
Sanafrughu lakum ayyuha al-thaqalan, fabi-ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Wir werden uns euch widmen, ihr beiden schwer lastenden Djinn und Menschen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? O, ihr Gesellschaft der Djinn und der Menschen, wenn ihr aus den Bezirken der Himmel und der Erde hinausdringen könnt, so dringt doch heraus. Ihr werdet nicht herausdringen, außer mit einer außergewöhnlichen Macht. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Gegen euch beide wird eine loderne Feuerflamme und Kupfer gesandt werden, so werdet ihr euch selbst nicht helfen können. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Nachdem vorher einige Gaben Gottes im Diesseits genannt wurden, verweist die obige Stelle erst auf das Gericht im Jenseits und die Abrechnung über die Taten von Menschen und Dschinn. Diese beiden unterscheiden sich von den anderen Geschöpfen dadurch, dass sie mit Verstand ausgestattet sind und einen eigenen Willen und Entscheidungsfreiheit besitzen. Von daher sind sie auch höher gestellt als die anderen Kreaturen, müssen aber auch im Jenseits Rechenschaft ablegen. Menschen und Djinn sollen also auf ihre Taten achten. Sie sollen nicht denken, ihre Macht wäre größer als die Macht Gottes und sie könnten die Grenzen der Himmel überwinden und sich der Allmacht Gottes entziehen. Nur wenn Gott euch eine außergewöhnliche Macht verleiht, könnt ihr die Grenzen der Bezirke der Himmel und der Erde überwinden und in das All oder tief in die Erde eindringen, heißt es. Dann heißt es weiter, gerichtet an die Menschen und Djinn, das Feuer der Hölle, sein Qualm und seine Flammen werden euch dermaßen bedrängen, dass ihr nicht entkommen könnt oder dass einer euch retten könnte. Menschen und Djinn sollten also bereits im Leben an die jenseitige Zukunft denken und die richtigen Entscheidungen treffen. Hier drei Punkte im Anschluss. Erstens. Es zieht Verantwortung nach sich, einen Verstand und Willen zu besitzen. Sowohl der Mensch als auch ein Djinn ist mit diesen beiden großen Gaben von Gott ausgestattet worden. Er hat daher Pflichten und muss für seine Taten Gott gegenüber Rede und Antwort stehen. Zweitens. Wenn der Mensch die eine oder andere Kraft oder Macht besitzt, so darf ihn dies nicht zum stolzen Vorhalten verleiten. Er soll nicht denken, dass er Herr über die Daseinsordnung sei und ohne Erlaubnis deren Schöpfers von irgendetwas auf der Welt Besitz ergreifen könnte. Drittens. Ein Djinn besteht zwar aus Feuer, aber dennoch kann ihm das Feuer der Hölle etwas anhaben. Anscheinend sind das Feuer im Jenseits und das im Diesseits unterschiedlicher Beschaffenheit. Wir wenden uns den Versen 37 bis 40 der Sura Ar-Rahman zu.
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Wenn der Himmel sich spalten und dann rosig werden wird wie geschmolzenes Öl, welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? An jenem Tag nun werden nach ihrer Sünde weder Mensch noch Djinn gefragt, denn alles wird offensichtlich sein. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Hier nun wird auf das Geschehen hingewiesen, welches den jüngsten Tag und das Jenseits einleitet. Die Ordnung, die in Himmel und Erde herrscht, bricht am Ende dieser Welt zusammen. Es ereignet sich Furchterregendes in der ganzen Welt. Die Galaxien und die Himmelssphären, die sich heute auf ihrer festgelegten Bahn bewegen, werden diese verlassen und zerstört werden. Glühende Schmelzen werden sich wie eine große Flut in Bewegung setzen. Daraufhin entsteht eine neue Ordnung. Die Menschen erheben sich aus den Gräbern und werden versammelt. Am jüngsten Tag muss der Mensch verschiedene Stationen passieren und er wird nach seinen Taten gefragt und über diese wird abgerechnet. An einer Station wird ihm der Mund versiegelt und die Organe und Glieder des Körpers legen ein Zeugnis über seine Taten ab. Und an einer anderen Station wird niemand mehr befragt werden, weil für jeden das Buch seiner Taten offen liegt und die Sünden klar zu sehen sind. An jener Station kann also niemand mehr etwas leugnen und daher ist dort auch keine Befragung mehr nötig. Wir können uns einprägen. Erstens. Die Ordnung im Jenseits ist von der Ordnung, die über dem Diesseits herrscht, verschieden. Das Jenseits tritt in Begleitung von gewaltigen Veränderungen in der Natur auf und deshalb können wir die Gesetze, die in dieser Welt gelten, nicht einfach auch für die jenseitige Welt annehmen. Zweitens. Sündigen bedeutet in gewisser Weise die Gaben Gottes leugnen. Ein Dschinn besitzt, wie der Mensch, einen Willen und Entscheidungsfreiheit und kann daher auch sündigen. Hier nun die Verse 41 bis 45 der Sure 55.
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Die Übeltäter werden an ihren Merkmalen erkannt werden und dann an den Stirnlocken und an den Füßen ergriffen und in die Hölle geworfen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Das ist die Hölle, die die Übeltäter für Lüge erklären. Sie werden zwischen ihrem Feuer und siedend heißem Wasser umhergehen. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Es ist kennzeichnend für das Jenseits, dass dort das Innere der Personen zum Vorschein kommt. Ihr Denken und ihr Handeln, welche ihre wahre Personalität formen, werden in ihrem Gesicht sichtbar werden. Die Edlen und Rechtschaffenen werden fröhlich sein und lachen, und die Übeltäter werden besorgt und niedergeschlagen sein. In den vorherigen Versen war davon die Rede, dass die Sünder nicht über ihre Vergehen befragt werden. Diese Stelle erklärt nun, warum ihre Befragung nicht mehr nötig ist, denn in ihren Gesichtern sind die Zeichen für ihre Sünden und Vergehen zu sehen und nicht mehr abzustreiten. Sie werden daher von den Höllenwächtern erkannt, gepackt und ins Inferno befördert. Wir sehen, erstens, diejenigen, die das Jenseits leugnen und sich von Kopf bis Fuß den Anweisungen Gottes widersetzen, werden am jüngsten Tag an den Haaren und den Füßen gepackt und ins Feuer geworfen. Dies demonstriert ihre Ehrlosigkeit. Zweitens, Sünde und Leugnung des Jenseits stehen wechselseitig in Beziehung zueinander. Das eine fördert das andere und dadurch wird das Dilemma immer größer. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Iftikhari mit dem Titel Dele Sheidai. Das heißt, verliebtes Herz.
آتش به سر تا پای من خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم کردی جفا دیگر مکن چشم عاشق را تر مکن چشم من گریان مباش این گونه عشق افشان مباش حیران و سرگردان مباش در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی دست غارت از شروع جانم گشوده ای از تو چه شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای کردی جفا دیگر مکن چشم عاشق را تر مکن آتش به سر تا پای من، خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم. دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم. سم سوز درد من، آه سرد من گیرد دامن تو را. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Spiel mit dem Feuer. Warum Siedler Palästinenser stets provozieren. Weiterhin guten Empfang.
Israelische Siedler nutzen jede Gelegenheit, um die Al-Aqsa-Moschee illegal zu betreten und ihre Anwesenheit dort zu zementieren. Nachdem es ihnen nicht gelangt, die Pessach-Zeremonie zu nutzen, um die Opferriten in der Al-Aqsa-Moschee als Auftakt für die Errichtung einer Statue auf der Kuppel der Moschee durchzuführen, freuen sie sich jetzt auf den Jahrestag der Besetzung Palästinas und der israelischen Staatsgründung. Israelische Siedler haben über soziale Medien zu der Unabhängigkeitsfeier in dem als Jabal al-Hikal Tempelberg bekannten Gebiet innerhalb der Al-Aqsa-Moschee aufgerufen. Der Aufruf beinhaltete Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee in zwei Etappen, morgens und abends, wobei die Flagge des Besatzungsregimes gehisst und die israelische Hymne gesungen wird. Wie Yahya al-Sanwar in seiner jüngsten Rede feststellte, gab es bis 2000 Übergriffe in der Al-Aqsa-Moschee. Es gab einige vereinzelte Übergriffe, bei denen zum Beispiel ein Siedler die Moschee betrat und dann aus der Moschee vertrieben wurde. Im Verlauf des Jahres 2001 betrat eine kleine Anzahl von Siedlern die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee und wurde von der Polizei und der Regierung des Besatzungsregimes daran gehindert. Die schleichenden und schrittweisen Aktionen bezüglich der Al-Aqsa-Moschee gingen weiter, bis im Jahr 2006 ungefähr 3.300 Siedler die Al-Aqsa-Moschee betraten. Im Jahr 2009 betraten etwa 8.760 Siedler die Moschee. Im Jahr 2010 waren es etwa 8.000 und im Jahr 2015 etwa 14.000 Menschen und im Jahr 2021 erreichte diese Zahl 26.000 Menschen. Alle diese Eintritte wurden von Sicherheitskräften des israelischen Regimes unterstützt. Was die Palästinenser veranlasst hat, mit aller Macht die Al-Aqsa-Moschee zu verteidigen, ist die offensichtliche und ausdrückliche Unterstützung, die das israelische Regime den extremistischen Siedlern bei dem Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee gewährt. Während des Rotschwerts beteiligten sich Widerstandsgruppen aus Gaza mit denen in den Jahren 1948 und 1967 okkupierten Gebieten lebenden Palästinensern am Kampf gegen die israelische Invasion in der Al-Aqsa-Moschee und feuerten mehr als 4000 Raketen auf das besetzte Palästina ab. Aber während der nächsten Konfrontation besteht die Möglichkeit, dass nicht-palästinensische Widerstandsgruppen das Feld betreten. Vorbeugende Operationen der Palästinenser in den seit 1984 besetzten Palästinensergebieten, bei denen in einer beispiellosen Operation 15 Israelis getötet und mehr als 20 weitere verwundet wurden, hinderten die Israelis daran, die Pessach-Atmosphäre zu nutzen, um ihren Plan in der Moschee Al-Aqsa umzusetzen. Und jetzt bereiten sich die Palästinenser sowohl individuell als auch organisatorisch darauf vor, auf jede israelische Aggression zu reagieren. Die Anwesenheit von mehr als 200.000 Palästinensern bei dem Eid al-Fitr-Gebet in der Al-Aqsa-Moschee sowie die Fortsetzung der sogenannten einsamen Löwen-Operationen, an denen die Palästinenser aus den seit 1948 besetzten Gebieten freiwillig teilnehmen, vermittelt die Botschaft, dass alle Palästinenser, unabhängig davon, wo sie leben oder welche intellektuelle oder politische Orientierung sie haben, darin einig sind, die Al-Aqsa-Moschee zu schützen, jeder Aggression entgegenzutreten und vor keiner Aktion zurückzuschrecken, selbst wenn sie dabei ihr Leben verlieren. Organisatorisch weisen die erklärten Positionen und Aktionen der Widerstandsgruppen auf die Existenz eines kohärenten und umfassenden Plans zur Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee um jeden Preis hin, selbst wenn sie in einen umfassenden Krieg in den besetzten Gebieten und der Region eintreten. Die Reden der Führer der islamischen Dschihad und der Hamas aus Sana'a, der Hauptstadt des Jemen, sowie die feurigen Reden von Yahya al-Sambar aus Gaza zeigen, dass die Palästinenser bei jeder Konfrontation bezüglich der Al-Aqsa-Moschee alle ihre Fähigkeiten einsetzen werden, wie die Operation Schwert von Rutz, und gleichzeitig wird es anderen Kreisen des Widerstands möglich sein, sich in diesen Kampf einzubringen. Aus diesen Fällen und Indikatoren lassen sich einige Punkte ableiten. Erstens, obwohl die Natur der Achse des Widerstands, wie ihr Titel andeutet, defensiv ist, bereitet sie sich aber auch auf einen offensiven Ansatz vor und kann gegebenenfalls auf präventive Verteidigung zurückgreifen. Zweitens wird das besetzte Palästina bei jeder Konfrontation und jedem möglichen zukünftigen Krieg ins Visier genommen und angegriffen, so wie die Palästinenser in der neuen Runde ihrer Angriffe in 1948 von Israel besetzten Gebiete für ihre Operationen ausgewählt haben. Und drittens, dass jede Seite der Widerstandsachse, während sie ihre eigene Verteidigungs- und Offensivkraft stärkte und eine Art Selbstversorgung erlangte, aber gleichzeitig ihre Verbindungen zwischen den Gruppen aufrechterhielt und stärkte. Und sie haben auch einen kollektiven Verteidigungsmechanismus auf der Grundlage des Prinzips »Einer für alle, alle für einen« geschaffen, der ihre Abschreckungskraft gegen jede ausländische Aggression verdoppelt hat. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.